Der Predigtext für heute ist aus dem Matthäusevangelium natürlich. Es sind die Verse 7 bis 11 aus Kapitel 7. Ich denke, weil ich auf den größeren Zusammenhang wieder eingehe in der Predigt, werde ich von Vers 1 anlesen und dann bis 12. Also Matthäus 7, Vers 1 bis 12. Und dann vor allem aber über 7 bis 11 sprechen. Das ist Gottes Wort. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Alles nun, was ihr wollt, was euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Ermutigung und Ermahnung aus deinem Wort immer wieder. Wir bitten dich, Herr, lass du uns hören, wie ein Jünger hört. Lass uns hören und verstehen, was du uns zu sagen hast. Öffne unsere Ohren, dass sie mit Gehorsam hören und mit Freude und Liebe auf dich schauen. Und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ich war gerade gut 20 Jahre alt und wollte damals noch mit dem Glauben an Christus überhaupt nichts zu tun haben. Aber ich war mit einigen jungen Christen in Kontakt gekommen und hatte mich auch etwas angefreundet mit ihnen, wenn auch nicht mit ihrer Weltanschauung. Und einem von diesen Freunden sagte ich einmal, dass ich eigentlich gern mit dem Rauchen aufhören würde. Ich habe damals etwa 50 Zigaretten am Tag verbraucht und das war ein ziemliches Problem. Und ich sagte, aber ich schaffe das nicht. Und da sagte dieser Freund zu mir, versuch's doch mal mit Beten. Das wird sicher helfen. Aber ich wollte das nicht. Ich denke auch nicht, dass man einem Nichtchristen versprechen sollte, dass Gott seine Gebete erhört. Das können wir dann auch aus diesem Zusammenhang hier noch sehen. Aber diese Ermutigung meines Freundes, die forderte mich heraus, mir zu überlegen, was das denn heißen würde, wenn ich jetzt beten würde. Das würde ja heißen, ich müsste eigentlich anerkennen, dass da ein Gott ist, mit dem man sprechen kann, eben zu ihm beten kann. Und darum wollte ich das nicht. Als Atheist, der ich damals war, wollte ich konsequent sein. Ich wollte nicht wahrhaben, dass es einen Gott gibt, und deshalb wollte ich natürlich auch nicht zu einem solchen beten oder irgendwie seine Hilfe in Anspruch nehmen. Natürlich lag ich mit meinem damaligen Glauben, mit meiner Weltanschauung, lag ich falsch. Das habe ich später erkannt. Ich war zu stolz, die Hilfe des Gottes der Christen in Anspruch zu nehmen. Aber ich denke, meine Konsequenz darin, dass ich nicht an einen solchen Gott glauben wollte, wie sie mir vorgestellt hatten, und dass ich darum nicht beten wollte, das hat doch etwas Richtiges, oder nicht? Das ist konsequent. Und in Psalm 50, da sagt Gott, der Herr, spricht auch zu den Ungläubigen. In Psalm 50, Vers 16 und 17, da sagt der Psalmschreiber, zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Also du musst nicht mit diesen Dingen umgehen und darüber sprechen oder auch beten, wenn du ja gar nicht Gottes Gebote annehmen willst, nicht erkennen willst, dass Gott der Herr ist. Das Gebet ist für die Kinder Gottes gegeben. Für diejenigen, die wahrhaft glauben und ihm gehorchen. Ihnen ist das Gebet gegeben. Aber die Worte Jesu, wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Diese Worte werden dennoch oft auch von Nichtchristen zitiert. Und irgendwie wollen sie etwas damit anfangen. Meistens viel zu allgemein. Oder man sagt manchmal im völlig falschen Zusammenhang, wer sucht, der findet, wenn du irgendetwas suchst. Und solche Dinge. So, als wären die Worte Jesu ein Versprechen für jedermann und alles Mögliche. Das ist nicht der Fall. Nun, Jesus lädt hier wirklich ein zu beten. Er gibt eine großartige Ermutung für das Gebet. Aber wir könnten, wovor der Herr ja auch gewarnt hat, gerade vor diesem Ermutigungsteil über das Gebet, hat er gewarnt, dass wir auch das Heilige verschleudern könnten, wenn wir nicht beachten, in welchem Zusammenhang diese Worte über das Gebet stehen, könnten wir das Heilige hinausschleudern. Diese Ermahnung und Ermutigung zu beten, die steht ja inmitten von Anweisungen und Ermahnungen an die Gläubigen zum Umgang mit ihren Mitmenschen. Vorher und nachher. Davor sagte der Herr, dass wir unsere Geschwister nicht vorschnell verurteilen sollen. Verurteile nicht den Bruder, der einen Splitter im Auge zu haben scheint, während du selbst einen Balken in deinem Auge hast. Aber gleichzeitig sollst du richtig urteilen und erkennen, wenn jemand sich als resistenter Ungläubiger erweist, gib ihm nicht das Heilige, die Perlen des Königreichs. Und dann gleich nach der Ermutigung zum Gebet fährt der Herr weiter mit der Anweisung, alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun sollen, das tut ihnen auch. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Und diesen Satz beginnt er mit einem Deshalb. Und das sind immer wichtige Momente, wenn in der Bibel ein Satz mit einem Deshalb beginnt. Das bezieht sich auf Vorhergesagtes. Und hier bezieht es sich auf das in den Versen 1 bis 6 Gesagte. Und das Gebet oder die Ermutigung zum Gebet, die steht dazwischen. Es ist gewissermaßen wie eingeschoben. Und was bedeutet das? Das ist kein Zufall. Das ist nicht ein wahllos zusammengestelltes Dokument mit verschiedenartigen Ermahnungen und Hilfen. Das hat einen Sinn, diese Reihenfolge. Die Unterscheidung, die wir machen sollen, richtiges Urteilen, wie das vorher gesagt wird, unterscheiden zwischen Brüdern und Hunden und Schweinen und wem was zu geben ist, das ist schwierig. Und es ist oft schwierig zu verstehen, wann wir schweigen und wann wir reden sollen. Und was wir reden sollen, das braucht Weisheit. Es braucht Weisheit, das Leben als Christ richtig zu führen. Und deshalb ist das Gebet so wichtig und eine wunderbare Hilfe, die Gott uns gegeben hat. Und deshalb fängt hier Jesus zwischendrin von dem Gebet an zu sprechen, bevor er weiterfährt mit den Ermahnungen über das richtige Leben als Christen. Wir brauchen Weisheit und Jakobus in Jakobus 1, Vers 5, schreibt aus demselben Grund über das Gebet, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Bei Jakobus und hier in der Bergpredigt steht die Aufforderung im selben Zusammenhang. Es geht darum, dass wir Weisheit erhalten zum Leben für Gottes Königreich. Das Matthäusevangelium ist das Buch über Gottes Königreich, das Königreich der Himmel. Und Jesus lehrt hier nicht zum ersten Mal in der Bergpredigt über das Gebet. Da erinnert ihr euch sicher daran. Er tut das schon im Kapitel davor, im sechsten Kapitel. Und dort, was lehrt er uns zu beten? Unter anderem, und ich denke, das ist ein Hauptpunkt im Unser Vater, dein Reich komme, dein Königreich soll kommen. Dafür beten wir. Und später sagt er, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Es geht um das Königreich. Und genau dazu ist uns auch das Gebet gegeben, um nach dem Königreich der Himmel zu trachten, zu suchen, darum zu bitten, dass das kommt in unserer Mitte. Jesus gibt darum diese Ermutigung zum Gebet. Und nachdem der Herr uns im Unser Vater vor allem sagte, wofür wir beten sollen, bitten sollen, sagt er uns jetzt zuerst, wie wir beten sollen, welcher Art und Weise, und dann auf welcher Grundlage wir beten können und sollen. Das Wie oder die Art und Weise beschreibt er mit drei Worten, die eigentlich dasselbe betonen. Es ist eine Verdreifachung, eine Intensivierung der Art und Weise, wie wir beten sollen, nämlich beharrlich. Es betont die Beharrlichkeit im Gebet, das Dranbleiben. Wir sollen bitten, suchen, anklopfen, beharrlich. Die Bedeutung des Wortes, das mit bitten hier übersetzt wird, das ist stärker, als wenn wir einfach sagen, kannst du mir bitte mal die Butter reichen? Es ist viel stärker, das Wort für bitten hier, das drückt ein starkes Verlangen, ein Sehnen aus, wie wir oft das auch in den Psalmen sehen, wie die Psalmisten beten, sehnlich flehen, Gott um Hilfe bitten. Dann das Wort suchen, beim Wort suchen ist das schon etwas deutlicher, oder nicht? Wir suchen etwas, von dem wir noch nicht wissen, wo es ist. Da bringen wir Anstrengung hinein, wir setzen Zeit ein und Mühe, bis wir das Gesuchte gefunden haben. Wir könnten zum Beispiel an die Frau denken, von der Jesus spricht in Lukas 15. Die Frau, die eine Münze verloren hat, sie geht durchs ganze Haus, sie dreht alles um, sie sucht überall, bis sie gefunden hat, die verlorene Münze. Gleicherweise der Hirte, der ein Schaf verloren hat, er sucht es überall, so lange, bis er es gefunden hat. Er sucht es mit Mühe und Anstrengung. Das ist mit dem Suchen gemeint. Also bitten, flehen und dann suchen und dann kommt das Anklopfen. Das lässt uns an eine geschlossene Tür denken, die geöffnet werden muss. Da muss man anklopfen und jemand mag so beharrlich anklopfen wie der Mann, von dem Jesus spricht, dass er überraschend in der Nacht Besuch bekommen hatte. Und er hat nichts, das er diesem Besuch vorsetzen könnte. Und er geht hin und er klopft in der Nacht bei seinem Freund an die Tür, klopft so lange, bis er wach wird und aufmacht. So sollen wir beharrlich sein beim Beten, Bitten, Flehen, solange wir es, bis wir es erhalten, mit Suchen, solange, bis wir das Gesuchte gefunden haben und dann die geschlossene Tür anklopfen, bis uns aufgemacht wird. Der Herr gibt uns in seinem Wort verschiedene Beispiele, die zeigen, dass Beten beharrlich sein muss. Das müssen wir unbedingt wissen, wenn wir uns aufmachen, um zu beten. Unser Gebet muss beharrlich sein. Gott will, dass wir nicht aufgeben, wenn wir etwas nicht so schnell erhalten, wie wenn man eine Münze in einen Automaten hineinwirft. Kaum jemand in der Bibel hat je eine Bitte einfach nur mal so ausgesprochen und schon war das Begehrte da. Wir finden in den Psalmen zum Beispiel finden wir viele Beispiele von solch beharrlichem, anhaltenden Gebet. Oft ruft David zum Herrn, ich schreie zu dir, warum hörst du mich nicht? Und er muss dranbleiben und beten ohne Unterlass, bis er erhört wird. Und er muss sich selbst zusprechen, das haben wir auch im Psalm 42 und 43 gehört, dreimal. Da muss er sich selber sagen, was bist du denn so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Das Heil meines Angesichts und meinen Gott, das wird noch kommen. Aber er muss beharrlich dranbleiben, bis das soweit ist. Und schließlich bekennt er ja auch im Psalm 40, Vers 2, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Eine Verdoppelung hier. Und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört, nachdem ich beharrlich gerufen, gefleht, gesucht und angeklopft habe. Oder denken wir an die Witwe, die den ungerechten Richter bittet, ihr Recht zu verschaffen. Sie muss mehrmals zu ihm gehen, bis er endlich das Begehrte gibt. Das hat Jesus als Vorbild gegeben für unser Beten, dass es eben so beharrlich sein soll. Jesus selbst hat eine heidnische Frau warten lassen, betteln lassen, bis er endlich ihre Tochter heilte. Hat das nicht sofort getan. Ja, das Versprechen Jesu ist, dass wir erhalten werden, worum wir bitten. Das steht am Anfang eigentlich schon da, bevor wir anfangen zu beten. Es ist uns versprochen. Aber warum müssen wir erst lange bitten, suchen, anklopfen? Warum muss denn das sein? Warum lässt Gott uns oft so zappeln, wo er doch weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn überhaupt bitten? Das ist sicher eine Frage, die uns oft beschäftigt, die wir uns häufig stellen. Also das ist vielleicht auch die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde. Wenn wir in Not sind und beten und nichts scheint zu geschehen, warum müssen wir überhaupt so lange beten und betteln, bis der Herr endlich antwortet? Wir könnten diese Frage eigentlich nicht nur in Bezug auf das Gebet stellen, sondern auch in Bezug auf Gottes Handeln in der ganzen Geschichte. Wenn wir durch die Bibel hindurch lesen und sehen, wie lange er sich oft Zeit lässt, bis er in die Situationen, die Missstände und Nöte seines Volkes eingreift. Als Mose in Ägypten anfangen will, seinem Volk zu helfen, da muss er zuerst einmal fliehen. Es gelingt ihm nicht. Und der Herr lässt ihn 40 Jahre in der Wüste bleiben und Schafe hüten. Sieht aus, als wäre er völlig gescheitert. Gott lässt ihn 40 Jahre da bei seinem Schwiegervater. Nichts geschieht, das seinem Volk, das in Ägypten in der Gefangenschaft ist, hilft. Und als er dann schließlich gesendet wird nach 40 Jahren, das Volk herauszuführen, da müssen sie weitere 40 Jahre den beschwerlichen Weg durch die Wüste gehen. Und so geht es weiter mit Gottes Volk. Viel Mühsal, Not, Kriege, böse Könige im Volk, falsche Propheten über viele Jahrhunderte, bis endlich der Erlöser offenbart wird. Warum ging das nicht schneller? Warum kommt seine Rettung nicht schneller? Auch wenn wir beten, warum lässt er uns lange, scheinbar vergeblich, beten und flehen, bevor er uns hört? Ich glaube, es gibt vor allem zwei Gründe dafür. Und diese zwei Gründe, die hängen eng miteinander zusammen. Erstens, unser himmlischer Vater möchte uns in naher Beziehung mit ihm halten. Es geht beim Gebet ja nicht so sehr um die Dinge, die wir erhalten wollen oder sollen. Es geht ihm darum, dass wir in seiner unmittelbaren Nähe sind. Wenn wir bitten, suchen, anklopfen, dann suchen wir vor allem ihn, unseren Gott. Wie David und die Propheten oder auch Hiob ganz deutlich, fragen wir uns beim Beten dann auch über die Gründe der Not, wenn wir dranbleiben im Gebet, wenn wir unsere Not dem Herrn bringen, dann fragen wir uns auch über die Gründe unserer Not, in der wir uns befinden. Und dieses Fragen, das ist wichtig, dass wir, während wir beten, auch uns diese Fragen stellen, weil das uns schließlich helfen wird, Gottes Handeln besser zu verstehen. Und das ist der zweite Grund, warum der Herr uns lange und beharrlich beten lässt. Während wir beten, wachsen wir auch. Unsere Erkenntnis von Gott wächst, weil Gott sich uns im Gebet auch offenbart. Unsere Einstellung zu unseren Nöten, ja unser Blick auf das Leben, kann so verändert werden, während wir dranbleiben und beharrlich beten. Das würde nie passieren, wenn Gott uns alles unmittelbar und mühelos geben, vor die Füße legen würde, von dem wir denken, dass wir es jetzt gerade brauchen. Das Gebet hat der himmlische Vater uns zur Beziehungspflege gegeben und zum Wachstum in der Erkenntnis seiner selbst. Das zeigt uns Jesus auch, indem er uns die Grundlage für unser Gebet nennt. Wir sollen uns bewusst werden, wer es ist, zu dem wir beten. Das ist viel wichtiger, als zu erkennen, worum wir beten sollen. Zu wem wir beten, das sollen wir uns bewusst werden. Es ist der Vater, der in den Himmeln ist. Und als Grund für unsere Zuversicht beim Beten hält der Herr uns die Güte, die Liebe des himmlischen Vaters vor Augen hier, ab Vers 9. Und dabei scheint es mir, dass in den Worten ab Vers 9 so ein mahnender Unterton mitklingt. Hört euch das noch einmal an. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr ja böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird doch euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Es ist, wie wenn der Herr hier fragte, denkt ihr denn, dass der himmlische Vater schlechter ist als ihr? Nicht einmal ihr, die ihr von Natur aus böse seid, würdet euren Kindern das zum Leben Notwendige vorenthalten. Brot und Fisch, das waren die Grundnahrungsmittel, die man brauchte, um zu leben damals. Die Eltern gaben sie ihren Kindern selbstverständlich. Sie mussten nicht erst einmal darum bitten. Wie können nun irdische Väter, die ihre Kinder selbstverständlich mit dem Notwendigen versorgen, denken, dass der himmlische Vater, der nur gut, nur Liebe ist, das nicht viel mehr tun wird? Darauf müssen unsere Gebete gegründet sein. Nicht, dass Gott so etwas ist wie ein gebetserhörender Automat, wo wir einfach einen Schalter umdrehen können, dann funktioniert's. Oder auch nicht. Das ist nicht das Gebet, wie Gott das gedacht hat. So dachten die Nationen über ihre Götzen. Sie müssten sie nur in der richtigen Weise zufriedenstellen und dann erfüllen sie im Gegenzug ihre Wünsche. Unser himmlischer Vater ist nicht so. Er ist ein Vater, der eine liebevolle Beziehung zu seinen Kindern haben will. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht, um uns seine Güte zu zeigen und sie uns erfahren zu lassen. Und das tut er, seit wir in seine Familie hineingeboren wurden. Und er wird es weiterhin tun. Aber er tut es in seiner Weisheit nach seinem guten Willen. Nicht immer oder oft nicht so, wie wir anfänglich das wünschten, bevor wir mehr von seiner Weisheit angenommen haben. Achtet auf den genauen Wortlaut des letzten Satzes, wo es heißt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Das Gute, das ist nicht immer und nicht unbedingt das, was wir im Moment als das Gute sehen. Gehen wir nochmals zurück an den Anfang, wo ich über den Zusammenhang dieses Abschnittes sprach, in dem die Worte über das Gebet stehen. Es geht dem Herrn hier vorwiegend um das Gebet, um Weisheit für das Leben als Christ. Das ist das Gute. Dieses Gute, diese Weisheit, das erhalten wir durch den Heiligen Geist. Der Evangelist Lukas hat diesen Abschnitt über das Beten auch aufgeschrieben, der Herr das gelehrt hat. Und er schreibt, dass der Herr sagt, Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel her gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Das Gute, das ist der Heilige Geist. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Der Heilige Geist ist die gute Gabe des himmlischen Vaters. Er versieht uns mit der Weisheit, die wir für ein Leben brauchen, das uns erfüllt und das dem Vater Ehre macht. Wie sollte der himmlische Vater, der so viel besser ist, so viel mehr liebt als wir sündigen Kreaturen, nicht alles geben, was gut für uns ist und was ihn schließlich verherrlicht? Wie Paulus auch schreibt, Römer 8, Vers 32, glaube ich, er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist eigentlich auch eine Verheißung für das Bitten. Wir sollen ihn bitten. Es gibt keine wirkliche Not, die er nicht stillen wird. Nun lass mich noch einmal kurz zusammenfassen, was wir von diesem Wort des Herrn mitnehmen sollten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns bewusst machen, dass das Gebet eine Beziehungssache, Beziehungspflege ist. Wenn wir beten, kommen wir nicht zu einem Kiosk oder in einen Laden, wo wir mitteilen, was wir brauchen und es dann einpacken und gehen. Wir sprechen mit dem himmlischen Vater über unsere eigenen Nöte. Wir besprechen mit ihm die Nöte unseres Lebens und die wahren Bedürfnisse, die wir haben. Die besprechen wir mit ihm und wir bitten ihn, das zu lindern. Bedenke, zu wem du betest. Denke daran, dass du mit ihm in Beziehung stehst, in einer liebenden Beziehung und im Gebet diese Beziehung vertiefst. Sprich mit ihm und nimm dir Zeit, um vor ihm zu überlegen, vor dem Angesicht des Vaters zu überlegen, worum du tatsächlich bitten sollst. Du kannst dich auch, während du betest, immer wieder betest, kannst du auch dir überlegen, ob du vielleicht anfänglich nicht für das ganz Richtige gebetet hast. Und du kannst dann deine Bitte ändern, wenn du dran bist, beharrlich zu beten. Es kann gut sein, dass das vorkommt, wenn du beharrlich betest, dass dein Anliegen sich verändert bis zum Ende hin. Du beginnst vielleicht während dem Gespräch mit dem Vater zu verstehen, was du eben wirklich brauchst, was du am Anfang gar noch nicht erkannt hast. Und dann bete beharrlich. Bleib dran. Geh nicht enttäuscht weg, wenn du nicht gleich bekommst, was du wolltest. Bitte, suche, klopfe an, bleib dran. Denk an einen Vater, der das Beste für sein Kind will und es ihm auch geben will. Es könnte doch sein, dass der Vater erst sicherstellen will, dass sein Kind mit dem Geschenk auch richtig umgehen kann. Und deshalb will er zuerst eine Weile mit ihm sprechen. Das braucht Zeit, bevor er es ihm dann gibt. Ich habe das immer wieder mal erlebt. Wir sagen manchmal vielleicht etwas zu fromm: Herr, wenn es dein Wille ist, gib uns diese Sache. Und dann geben wir schnell auf, wenn wir es nicht bekommen. Es ist nicht Gottes Wille. Aber es könnte sein, dass wenn wir beharrlich dranbleiben, dass wir es dann doch bekommen. Sei beharrlich, nimm dir Zeit, mach dir die Mühe, immer wieder wegen einer Sache zum Vater zu kommen. Es gibt Dinge, für die ich weit über 10 Jahre gebetet habe, bis der Vater sie mir gegeben hat. Bittet und es wird euch gegeben. sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Amen.